Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute wieder auf Stefan Petrovic. Stefan, wir hatten schon mal so ein tolles Gespräch, wo es darum ging, um Bewusstheit, Selbstverantwortung. Also ich muss ja sagen, das sind ja Themen, die sind ja immer noch hochaktuell. Und ja, ich freue mich, wo es uns da heute so hintreibt. Herzlich willkommen und vielleicht magst du dich noch kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank, liebe Doris, für die Einladung. Ja, man kann natürlich immer die äußeren Rahmenbedingungen nennen. Ich bin Bankkaufmann, ich bin gelernter Softwareentwickler, ich bin Filmemacher, ich habe zwei preisgekrönte Filme gedreht, wobei ich immer sage, der zweite ist nur so gut geworden, weil ihn meine Freundin geschnitten hat. Ich leite gemeinsam mit meiner Freundin Präsenzseminare und Online-Seminare, habe ein paar Bücher geschrieben, habe auf ungefähr 40, 50 Online-Kongressen gesprochen. Und dann haben wir so ein paar äußere Rahmenbedingungen und die beschreiben das Wesen, das sich im Moment Stefan nennt, eigentlich so gar nicht. Ja, mehr will ich gar nicht sagen.
Ja, und das ist ja auch so spannend. Also du machst ja so unglaublich viel, ne? Also du hast das gerade so ganz nebenbei alles erzählt, aber das ist ja unglaublich viel und mit einer unglaublichen Tiefe, was du machst. Und ne? Also deine Filme sind schon bemerkenswert. Deine Seminare, da kann man sich, glaube ich, auch Sachen bei YouTube angucken. Und weißt du, es geht ja die ganze Zeit, finde ich, so gerade auch drum, sich selber wieder zu entdecken und sich selber wieder zu finden. Und das, was du gerade so gesagt hast, das beschreibt den Stefan gar nicht. Also das denke ich mal, das geht ja auch ganz vielen so. Wir fühlen uns dann immer so auf der Suche. Und wie hast du das alles gefunden? Wie ist das alles zu dir gekommen?
Ja, ich habe jetzt gerade einen Hänger gehabt, aber ich hoffe, das geht. Ja, jetzt erstmal, du hast gesagt, das ist so unglaublich viel und mir kommt es immer nicht so vor. Und dann höre ich von anderen Leuten ihre Lebensgeschichte und denke mir, ist das unglaublich viel, was dieser Mensch gemacht hat? Also ich glaube, das ist bei fast jedem so, wenn man reinschaut und sich denkt, was hat der alles gemacht, kommt es einem selber überwältigend viel vor. Und ich bin letztendlich, und ich denke, das ist ein ganz sinnvoller Weg, immer meinen persönlichen Bedürfnissen gefolgt. Zu sagen, okay, am Anfang hat mich Heilung und der Sinn des Lebens interessiert. Und dann habe ich halt gesucht, gesucht, gesucht. Und ich habe jetzt auch einiges nicht erzählt, wie zum Beispiel, dass ich irgendwann einen Online-Shop mit ungefähr 2000 aufgezeichneten Vorträgen aufgebaut habe. Also 1000 davon habe ich aufgezeichnet, 1000 habe ich aufzeichnen lassen und mir ungefähr 500 davon noch angeschaut. Und es war einfach meine persönliche Suche, wie komme ich aus diesem ständigen, ich bin 6 bis 10 Wochen grippekrank im Jahr raus. Und das war eine lange Suche und viele der Dinge, die ich damals gefunden habe, hätten wahrscheinlich bei vielen Menschen funktioniert. Aber Gott sei Dank bei mir nicht. Warum Gott sei Dank? So habe ich immer weitergesucht und weitergesucht und weitergesucht und bin dann an der Urkraft des Lebens gelandet, der Lebenskraft. Und es gibt mittlerweile mehrere so Bereiche, wo ich das Gefühl habe, ich bin an der Quelle angekommen. Ich kann natürlich auch einen der Flüsse mir betrachten. Aber warum denn, wenn ich die Quelle wahrnehme? Und ja, wer sind wir, ist ja letztendlich immer die Frage. Und das war dann eine Frage, die habe ich mir Mitte 2023 gestellt. Ich saß so dort, wo wir gerade wohnen. Also ich habe ja 2021 unseren Wohnsitz gekündigt. Mangelnde Begeisterung meiner Lebensgefährtin, aber sie ist immer noch bei mir. Mittlerweile sieht sie, was da alles für positive Dinge herausgekommen sind. Und wir haben eben im Moment eine Ferienwohnung, die wir immer wieder mal mieten können. Und ich saß in meiner Ferienwohnung und denke mir, ja, das Thema Geld ist in meinem Leben noch so ein bisschen etwas, das der Optimierung bedarf. Und ich denke, was ich jetzt erzähle, gilt, denke ich, für alles. Du kannst das auf Beziehungen anwenden, auf Berufung, auf Gesundheit. Und ich habe mir damals gedacht, ja, wenn ich mir jetzt so mein Ziel anschaue in Bezug auf, was ich zum Beispiel monatlich gern verdienen würde. Und plötzlich kam mir, es geht überhaupt nicht darum, was ich im Außen tue, um das zu erreichen. Es geht darum, wer ich bin in Bezug auf den Betrag X im Monat. Also als wer sehe ich mich? Und aus diesem einen Gedanken hat sich ein ganzes Erkenntnisstrauß hat sich aufgefächert. Und so ist mir klar geworden, wir müssen eigentlich nie im Außen arbeiten. Klar machen wir dann Dinge, aber die eigentliche Arbeit, das, was die Hindernisse beseitigt, ist immer, als wer sehe ich mich? Wir haben es gerade im Vorgespräch gehabt, als wer siehst du dich, Doris, in Bezug auf deinen neuen Wirkungsbereich? Siehst du dich dort als kompetent? Denkst du bist ein Spezialist, den würden die Leute akquirieren? Da wollen die hinströmen. Oder siehst du dich selbst als einen Lernenden, der da vielleicht noch schwer schuften muss, dass er Klienten anzieht? Und wie gesagt, das kannst du auf jeden Lebensbereich anwenden. Wer bin ich in Bezug auf blühende Gesundheit? Bin ich jemand, der ganz viele Regeln beachten muss, um das zu erreichen? Bin ich jemand, der ganz viele Übungen am Tag praktizieren muss, um das zu erreichen? Oder gehe ich zum Beispiel einfach davon aus, dass ich die blühende Gesundheit bin? Und als ich das erkannt habe, habe ich mir gedacht, und wie bringe ich jetzt das den Leuten näher? Denn ich habe es natürlich wie alles zuerst mal an mir ausgetestet. Habe gesagt, was macht es denn mit mir, diese Erkenntnisse, wenn ich mir die richtigen Fragen stelle? Weil bisher habe ich mir scheinbar immer die falschen Fragen gestellt. Was muss ich tun, um zum Beispiel mehr Geld zu verdienen? Und die richtige Frage ist vielleicht eher, was glaube ich alles über mich zu wissen, was nicht wahr ist? Und dann habe ich mir natürlich gefragt, ja, wer bin ich denn? Darum habe ich vorhin gesagt, all die Dinge, die den Stefan, den eigentlichen Stefan nicht beschreiben. Denn ich sage ja, das ist mein Körper. Also bin ich es nicht. Das ist schon mal ganz klar. Aber was ist denn das Ich, das sagt, das ist mein Körper? Und das kann eigentlich nur Bewusstsein sein. Und wenn es Bewusstsein ist, gibt es denn dann eine Grenze? Kann es eine Grenze geben für Bewusstsein? Wir haben die letzten 2 Jahre oder 2,5 Jahre ziemlich viel Zeit in Arizona verbracht. Und der nächste Flug steht an. Und wenn ich an Arizona denke, bin ich in einer Millisekunde auf der Ranch. Das heißt, mein Bewusstsein ist räumlich unbegrenzt. Ich bin sofort da. Das ist genauso real, wie ich jetzt mit dir spreche. Und es ist auch zeitlich unbegrenzt, denn meine Erinnerung oder mein Gedanke an Arizona stammt natürlich von vor einem Jahr. Ich weiß ja gar nicht, wie es jetzt dort ist. Das heißt, ich weiß es schon, ich habe gerade Fotos gesehen von der Überwachungskamera von unserem Freund. Da hat es gerade geschneit. Und trotzdem ist es nicht mein unmittelbares Erleben. Also, wenn ich Bewusstsein bin, zeitlich und räumlich unbegrenzt, sind dann Themen wie Gesundheit überhaupt noch ein Thema oder Themen wie Fülle? Es gibt ja im Internet ganz viele Menschen, die sagen, ich bringe dir bei, wie du Fülle in dein Leben ziehst. Mittlerweile muss ich da lachen. Vor einem Jahr hätte ich auch noch gesagt, interessantes Thema, aber wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, ja, aber auf meinem Konto ist es gerade knapp. Dann sage ich, ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass es in deinem Bewusstsein Glaubenssätze gibt, die in Knappheit, in denen Knappheit enthalten ist. Und was machst du? Du erschaffst eine Fülle an Knappheit im Außen. Das klingt jetzt vielleicht provokant, aber es ist genau so. Die Natur, das Universum kennt absolut nur Fülle. Egal wo ich hinschaue, Fülle. Aber wir Menschen, das hat man uns auch beigebracht über Jahrhunderte, Jahrtausende, die sogenannte Wissenschaft erzählt uns, dass Öl knapp wäre oder dass uns die Luft irgendwann knapp werden wird oder was auch immer. Die erzählen uns ständig, dass irgendwas knapp wäre. Und natürlich stetige Wiederholung, wie sagt man schon, steter Tropfen höhlt den Stein. Natürlich gibt es dann Teile von uns, die das akzeptieren. Und das können wir als Erwachsener vielleicht noch so ein Stück weit von uns wegschieben, aber denken wir doch mal zurück an diesen Moment, als wir gezeugt wurden. Wie viel geistige Kapazität hatten wir da, um all diese Manipulationen von uns zu weisen? Die Psychologie sagt, so bis zum 7. Lebensjahr nehmen wir eigentlich alles unkritisch auf. Und erst dann beginnen wir langsam, die Aussagen dieser scheinbar allmächtigen Wesen um uns herum in Frage zu stellen. Und die meisten Menschen haben sich eine Frage aber nie gestellt. Klar, sagen wir irgendwann, okay, meine Eltern sind nicht allmächtig. Aber dann kreieren sie eine Religion. Das heißt, sie setzen dann einen dubiosen Gott anstelle ihrer Eltern, schieben dem noch irgendwelche Eigenschaften zu, sagen, der will, dass du dieses oder jenes machst. Aber die Frage ist doch, wenn wir Bewusstsein sind, wenn wir endloses, grenzenloses, ewiges Bewusstsein sind, kann es denn dann ein zweites geben? Können zwei Dinge am selben Ort existieren? Also, ich glaube eher nicht. Und ich habe hinten auf meinem Handy so einen Spruch von Rumi. Ich weiß nicht, ob man den jetzt sieht. Das ist zu hell, glaube ich.
Nee, kann man nicht lesen.
Du bist nicht ein Tropfen im Ozean, du bist der gesamte Ozean in einem Tropfen. Und wenn du das nicht mit dem Verstand verstehst, sondern verinnerlichst, dann erkennst du vielleicht genau in dem Moment, dass es wirklich nur um dich geht. Immer nur um dich. Und die Wissenschaft spricht von Paralleluniversen. Also ich schaffe es noch nicht, aber vielleicht gibt es Leute, die haben so einen tiefen Frieden in sich, dass es bei denen zwischen der Ukraine und Russland gar keinen Krieg gibt in ihrem Universum. Oder im Gazastreifen oder. Und jetzt könnte man sagen, aber was hat der Gazastreifen, was hat der Russland mit mir zu tun? Du machst ja einen Schwingungskongress und da gibt es ja so schöne Aussagen von Einstein oder von Tesla und die sagen, wenn du das Universum verstehen willst, musst du in Begriffen wie Schwingung und Frequenz denken. Es ist alles Schwingung. Und wenn mein Bewusstsein Schwingung ist und alles Schwingung ist, dann ist alles mit allem in Verbindung oder ist alles in allem enthalten. Und das heißt, egal was ich in mir akzeptiere, in diesem kleinen Verstand, der all diese Begrenzungen akzeptiert, die werden von dem unendlichen Licht meiner Seele oder meines Bewusstseins, sind ja alles nur Worte für was, was man nicht genau definieren kann, ins Außen projiziert. Und wenn es in mir zu irgendwas noch Unfrieden gibt, dann begegnet mir im Außen halt auch Unfrieden. Und dieser Unfrieden im Außen sieht manchmal ein bisschen grässlicher aus wie der im Innen, damit ich ihn auch bemerke. Weil ich ja mit dem, was in mir ist, habe ich mich ja arrangiert. Über eine ganze Zeit. Und ich habe ganz viele Geschichten erfunden, um zu sagen, ich muss dort nicht hinfühlen, wo es weh tut. Und diese Geschichten erzähle ich dann anderen Leuten und sage, ja, wegen den unglücklichen Umständen ist dies oder jenes in meinem Leben passiert und der war schuld und ich kann gar nichts dafür und ich werde so ungerecht behandelt und das Leben meint es nicht gut mit mir und ich habe einfach mieses Karma und ich weiß nicht, was es alles noch für Geschichten gibt. Und das sind alles nur Geschichten. Und die heißen, ich will nicht fühlen, was damals wehgetan hat. Aber das Spannende ist, wenn wir uns entscheiden, irgendwann dorthin zu fühlen, dann stellen wir fest, erstens, ja, es tut weh. Sonst hätten wir es ja längst gemacht. Aber zweitens, wenn wir dranbleiben, wird es immer weniger, 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 weniger. Und dann kommt dahinter ein Geschenk. Und dieses Geschenk ist auf jeden Fall immer ein kleiner Teil unserer unendlichen Schöpferkraft, die wir zurückkriegen. Und dieses Zerrbild, das wir uns erschaffen haben, um uns vor dem negativen Gefühl zu fühlen, wirft plötzlich nicht mehr, zu schützen, wirft plötzlich nicht mehr seine Projektion ins Außen. Und dann können in Sekundenbruchteilen manchmal Veränderungen passieren. Dann ruft nach 30 Jahren jemand an und gibt dir plötzlich die Chance, nach der du seit 30 Jahren suchst und wo du dich abgeplagt hast und abgemüht und in den Burnout gearbeitet und was auch immer.
Ja, und das Schlimme ist, das kennt ja jeder.
Das kennt jeder. Ich habe tatsächlich eine
Ja.
Umfrage gemacht. Ich hatte neulich tatsächlich mal ein paar hundert Leute im Zoom-Call und sag, wer kennt das? Du hast schon unglaublich viel an dir gearbeitet und denkst da, so richtig vorwärts gekommen bin ich immer noch nicht. Du willst viel mehr im Leben bewegen, als du gerade erreichst. Du hast das Gefühl, du hast der Welt so viel mehr zu geben, als das, was du gerade auf die Straße bringst. Und dann habe ich noch fünf Fragen gefunden. Ich weiß ja jetzt gar nicht mal alle auswendig. Und von diesen über 400 Leuten im Zoom-Call haben 98% gesagt, ich habe achtmal Ja.
Oh,
Und das sind alles Leute, die sind schon lange auf dem Weg oder zum Großteil Leute, die sind schon lange auf dem Weg. Und genauso ging es ja mir bis vor einem Jahr, bis diese Erkenntnisse alle hochkamen und ich mir dachte, ja, muss ich denn wirklich im Außen arbeiten? Und was ist denn der Hauptpunkt, der uns davon abhält, das zu erfahren, was wir erfahren möchten? Was ist die Hauptbeschränkung? Ich habe ja vorhin davon gesprochen, wir akzeptieren all diese Begrenzungen von außen. Und die Hauptbeschränkung, und jetzt werden viele vor dem Bildschirm sagen, ja klar, habe ich schon mal gehört, darum geht es nicht. Es geht darum, es zu verinnerlichen und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Hauptbeschränkung ist, dass du nicht wahrnimmst, wer du in Wahrheit bist. Ein unendliches, grenzenloses, ewiges Bewusstsein, Schrägstrich Schöpferwesen. Und dann gibt es ja Kurse im Internet, ich bringe dir Manifestieren bei. Du manifestierst, die Amis würden sagen, 24/7. 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, jede Millisekunde. Projizierst du das, was du über dich und die Welt zu wissen glaubst? Glaubst wohlgemerkt. Das wenigste von dem, was wir denken, dass wir das wissen, wissen wir tatsächlich. Nach außen. Und ich stelle mir bei vielen Dingen, die mir durch den Kopf gehen, immer wieder die Frage, bin ich mir denn 100% sicher? Und es gibt nicht den leisesten Hauch eines Zweifels, dass das, was ich da gerade denke, korrekt ist. Und wenn du das mal machst und praktizierst, wirst du feststellen, da kommen ziemlich wenige Ja's. Und wenn du das jetzt mal praktizierst und sagst, wer bin ich denn? Ich, Doris, ich, Stefan, ich, du vor dem Bildschirm. Zum Beispiel. sagst du, ah, ich bin Maschinenschlosser. Das ist eine Tätigkeit, die du hin und wieder ausübst. Was kannst du tatsächlich als wahr erkennen? Und da bleibt uns extrem wenig. Ich weiß im Moment, ich sitze auf einem Stuhl, zumindest fühlt sich so an. Und ich habe einen Laptop vor mir und da scheint eine hübsche junge Frau mit mir zu sprechen. Aber kann ich mir denn dessen tatsächlich sicher sein? Wir wissen, dass alles, was in unserem Kopf, als in unserem Bewusstsein, als Bild entsteht, die Folge chemischer und elektrischer Signale ist. Kann ich mir sicher sein, dass es irgendwas außerhalb von mir überhaupt gibt? Und wenn du dir die Frage mal ganz ehrlich stellst und darüber meditierst, wirst du feststellen, das kannst du nicht. Denn nicht nur deine optischen Wahrnehmungen, auch wenn du was berührst, das sind nur Signale, die da hochlaufen. Und dein Hirn setzt irgendwas zusammen. Wir wissen aber zum Beispiel auch, es gibt Phantomschmerzen. Da ist gar nichts mehr. Also, wo ist da die scheinbare, harte, materielle Realität? Und wenn du das erkennst, dann weißt du, ich muss ja wirklich immer mich nur um mich kümmern. Das klingt jetzt sehr egoistisch, aber es ist genau das Gegenteil. Denn wenn du in dir Frieden schaffst, dann wirst du im Außen mehr Frieden wahrnehmen. Das ist unvermeidlich. Und das kennt jeder. Wenn du in der Früh aufstehst und aus irgendwelchen Gründen bist du einfach so gut gelaunt, als wärst du frisch verliebt. Du gehst auf die Straße und was begegnet dir? Menschen, die dich anlächeln, Menschen, die dir den Vortritt in der Supermarktkasse lassen und so weiter und so weiter. Dann machen wir das gleiche umgekehrt. Steh mal in der Früh auf, hol dir was zum Essen, was du überhaupt nicht magst, was du richtig hasst. Und dann mal dir dein Leben in den schrecklichsten Farben aus. Und bitte mach das nicht zu lange. Und dann geh auf die Straße und dann bin ich mal gespannt, was dir dann passiert. Und da siehst du bist der, der Realität erschafft. Und jetzt könnte man natürlich sagen, aber was muss in meinem Bewusstsein sein, dass auf den Bildschirmen dieser Welt Karls, Olafs und wie sie alle heißen erscheinen? Und wir denken ja oft so unmittelbar, muss ich ein Lügner sein, damit Karl auf dem Bildschirm erscheint? Im Fernsehen. Nö. Aber es gibt vielleicht irgendwas in dir, was noch im Außen sich als so ein Lügner reflektiert. Vielleicht ist es auch nur ein zu hohes Maß an Gutgläubigkeit. Dass du im Außen was brauchst, um dieses zu hohe Maß an Gutgläubigkeit in das richtige Maß zu bringen. Also gerade in der spirituellen Szene wird ja immer gesagt, wenn im Außen was Schreckliches passiert, dann ist exakt das Gleiche in dir. Es könnte auch ein bisschen anders sein. Es könnte auch sein, dass du nur einen Hinweis kriegst, damit du ein aus der Balance geraten wieder in die Mitte kriegst. Buddha soll ja gesagt haben, der goldene Weg liegt immer in der Mitte. Und im spirituellen Sektor ist es ja ganz viel so, dass Menschen extrem ihre Herzqualitäten entwickeln. Liebe, Hingabe. Und das ist eine super Sache. Aber wenn sie nicht ihr Machtzentrum, ihren Solarplexus auch entwickeln, dann lassen sie sich ausnutzen. Dann landen sie im Burnout. Dann leben sie nicht in der materiellen Fülle, die auch ganz gut wäre, sie zu haben. Und so ist dieses ganze Spiel, das wir hier spielen, eigentlich immer nur ein Spiel, indem wir ausprobieren können, wenn ich jetzt ändere, was ich über mich und die Welt glaube, was passiert denn dann im Außen?
Vielen Dank.
Und dass das eine ganz entscheidende Rolle spielt, denke ich, haben wir die letzten 4 Jahre sehr deutlich gesehen. Es gibt ja Menschen, die hatten unglaubliche Angst vor etwas, was bis heute nicht bewiesen ist, zumindest nach meinen Recherchen. Und die haben extreme Ängste aufgebaut, sie teilweise noch bis heute. Die anderen haben unglaubliche Angst gehabt vor dem, was die Regierenden dieser Welt machen, haben auch das als nicht sehr leicht empfunden. Und die Dritten haben einen Geburtsvorgang gesehen. Einen Geburtsvorgang raus aus einem Krankensystem in ein System, das es noch zu gestalten gilt. Und die Frage ist, wer wird das am Ende gestalten?
Ja.
Ich denke, die Frage ist noch offen.
Ja, aber wir gestalten das ja gerade alle mit.
Wir gestalten alle mit, falls es alle gibt. Vielleicht bin es auch nur ich oder nur du.
Ja. Ach, dann wird's schön.
Also ich weiß schon, dass es in meinem Inneren auch noch Aspekte gibt, wo Angst hinterlegt ist, wo Begrenzung hinterlegt ist und so weiter und so weiter. Und natürlich habe ich lange und intensiv an mir gearbeitet, um die positiven Dinge in meinem Leben zu erzeugen. Aber gleichzeitig weiß ich, dass da natürlich auch noch andere Dinge schlummern. Und darum kann das auch nicht von heute auf morgen. Manche haben ja im März, April 2020 gedacht, an Ostern ist alles vorbei. Darum kann das auch nicht von heute auf morgen gehen, weil wir daran glauben, dass Veränderung Zeit braucht. Und da steht ein spannender Satz in der Bibel. Dir geschehe nach deinem Glauben, hat Jesus mal zu Heilungssuchenden gesagt. Ja, und genau das nehme ich tatsächlich wahr in meinem Leben, im Leben anderer. Egal, was wir glauben, wir werden immer Recht behalten.
Hast du eine Erklärung dafür? Wo kommt das her, dass wir immer meinen, wir müssten uns alles erarbeiten und es muss alles so schwierig sein?
Ja, wenn du jetzt mal den Zeitpunkt deiner Zeugung nimmst, dann denken ja die meisten Leute, da trifft ein unbeflecktes Spermium und eine unbefleckte Eizelle zusammen. Aber da ist ja schon mal der erste Irrtum. Sowohl der Mann als auch die Frau hat ja ein Vorleben gehabt. Da gab es ja ein Vorspiel, könnte man sagen. Und dieses Vorleben zeigt sich, und das weiß man heute ja, in etwas, was wir Zellbewusstsein nennen. Und in der alternativtherapeutischen Szene weiß man ja immer klarer, dass durchaus Themen in unserem Leben auftauchen können, die mit uns gar nichts zu tun haben. Und so beginnen wir schon mal nicht mit, auf dem Nullniveau. Und dann geht es ja weiter. Dann kriege ich ja als Fötus, als Baby im Bauch der Mutter, und ich habe da neulich mal ein bisschen recherchiert, 11 Millionen Sinneseindrücke in der Sekunde, die auf mich einströmen. Plus meine 60.000 Gedanken am Tag. Aber die kann man ja bei 11 Millionen pro Sekunde schon fast vernachlässigen. Und ich habe mal ausgerechnet, ich bin jetzt 56. Ich bin irgendwo bei 253 Billiarden Sinneseindrücken gelandet, aber ich weiß jetzt nicht mehr, war das schon nur nach der Schwangerschaft oder dann in. Und wie viel unserer Sinneseindrücke, die wir reinkriegen, sind unbegrenzt? Jede Werbetafel vermittelt uns den Eindruck, da ist eine Begrenzung und darum müssen wir schnell handeln. Die ganzen Medien erzählen uns ständig hier das, was knapp, dort das, was am Ausgehen. Dafür gibt es zu viel CO2. Das ist das Einzige, was in der Luft wirklich kaum vorhanden ist. Und Energie ist knapp und dies ist knapp und jenes ist knapp. Und natürlich, irgendwann glauben wir den ganzen Schwachsinn. Und die entscheidendere Frage ist aber eigentlich, wie kommen wir denn wieder raus? Und raus kommen wir, indem wir uns ein Ziel setzen. Jetzt gibt es da spirituelle Menschen und die sagen, ja, ich will meine Berufung finden. Berufung ist ein Wort, wenn ich mir nicht zugestehe, einfach zu tun, was mir Spaß macht. Also ich sage, such dir irgendwas, was dir einfach einen Heiden Spaß macht. Das ist dein Zielpunkt. Und dann nimm deinen Istpunkt und dann hast du einen Weg, den es zu gehen gilt. Und den Istpunkt musst du natürlich auch nüchtern festlegen, durch als Ehrlichkeit zu üben. Und dann wirst du auf diesem Pfad die Hindernisse wegfräsen können mit der Zeit. Du wirst nie diese Billiarden und Aberbilliarden begrenzenden, einschränkenden Sinneseindrücke und Gedanken, all die sich daraus entstehenden Schlussfolgerungen aufräumen können. Aber ein Pfad von A nach B, das geht. Und wenn du dann bei B bist, suchst du denn das neue C und dann gehst du dorthin und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, der für uns Menschen, solange wir in diesem Körper feststecken, gangbar ist. Ich sage immer, solange wir diesen Körper bedienen. Es gibt da ja tatsächlich Menschen, die wir dann im Allgemeinen spirituelle Meister nennen. Und von einem, von Yogananda, ist überliefert, dass er mit einem Schüler oft durch die Gärten gelaufen ist und oft sehr geschwankt hat. Und dann hat der Schüler zu ihm gesagt, Meister, warum schwankst du so? Und Yogananda hat gesagt, weißt du, ich bin manchmal in so vielen Körpern gleichzeitig, dass ich nicht so recht weiß, welchen ich bedienen muss. Und das ist das, was tatsächlich das Potenzial von jedem von uns ist. Wir tun immer so, als wäre das wenigen vorbehalten. Aber wir sind sofort an unserem Potenzial, wenn wir in die Präsenz gehen. Es gibt zwei Zustände des Menschen. Präsenz oder wir hören dem da oben zu. Bei letzterem machen wir uns Probleme. Bei ersterem gibt es keine Probleme. In der absoluten Präsenz kannst du kein Problem haben. Warum? Es gibt nur diesen Augenblick und Probleme kommen immer aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Aber wenn ich im Jetzt bin, dann ist genau der jetzige Zustand, alles ist gut, es geht mir gut, nichts bedroht mich und selbst wenn hier eine Kugel fliegen würde, die ist ja noch nicht da. In diesem Zustand ist alles okay. Und jetzt kannst du sagen, aber was, wenn ich mir gerade hier einen Schnitt verpasst habe? Okay, aber du lebst, oder? Da blutet es, okay, spannend, da kommt was Rotes raus. In dem Zustand kannst du kein Problem haben. Das ging mir mal so, ich war auf dem Jakobsweg unterwegs. Ich wollte eigentlich 2 Wochen laufen. Am zweiten Tag habe ich Knieschmerzen gekriegt. Am dritten Tag habe ich solche Knieschmerzen gekriegt, dass die 200 Meter entfernte Bushaltestelle, wo ich dann in den Bus eingestiegen bin, ich glaube, ich habe 1 Stunde oder 1,5 Stunden gebraucht, um dorthin zu kommen. Ich war aber irgendwie so in mir geruht, dass ich das total lustig fand. So nach dem Motto, hat mit mir gar nichts zu tun und heute weiß ich, es ist so. Es hatte mit mir nichts zu tun. Es hatte mit diesem Körper hier zu tun. Aber nicht mit mir. Nicht mit dem, was ich tatsächlich bin. Und selbst wenn hier eine Kugel fliegt, dicht vorm Einschlag, hat das mit mir nichts zu tun. Dieser Körper wird irgendwann gehen. Die einzige Frage ist, wann. Das kann jetzt sein, das kann in 50 Jahren sein, vielleicht auch 70 oder 80, aber viel länger geht dann sicher nicht mehr. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber ich, das, was ich wirklich bin, wen juckt's? Ich bin ja auch nicht, doch, ich bin ein bisschen traurig drüber, wenn mein Auto da draußen irgendwann den Weg alles Vergänglichen gehen wird, weil ich es mag. Aber es ist keine unwiederbringliche Katastrophe. Und so ist es auch keine unwiederbringliche Katastrophe, wenn dieser Körper irgendwann das Zeitliche segnet. Ich merke ja mit 56 schon, dass manche, naja, Verschleißerscheinungen ist das falsche Wort, aber ich finde gerade kein Wort dafür.
Also unser Körper ist zeitlich begrenzt. Ich nenne das auch immer sehr gerne, dass wir den quasi zur Verfügung gestellt bekommen, um uns hier so auf der Erde auszuleben. Ne? Das quasi, so stelle ich mir das vor, dass unsere Seele da reinschlüpft. Und ich bin dir manchmal so unglaublich dankbar, weil ich denke immer, der trägt mich, der hält eigentlich so all meine Versuche aus. Dann will ich Rosen schneiden und ne, hänge da in den Dornen. Und ich bin manchmal unglaublich dankbar, was der alles kann und leistet. Und ich finde, wir dürfen dem auch mal ruhig viel öfter sagen, wie toll der das macht, weil das ist ja im Endeffekt wirklich wie so eine, ich nenne das immer so, Leihgabe. Und da sollte man dann auch ruhig mal achtsam mit umgehen. Ja.
Ja, und es ist ja nicht nur, was er alles aushält. Wir könnten ja die meisten Erfahrungen gar nicht machen, wenn wir keinen Körper hätten. Ich genieße mal ein leckeres Essen ohne Körper. Hab mal Sex ohne Körper. Genieße mal den Sonnenschein auf deiner Haut ohne Körper. Es geht ja alles gar nicht. Und ich denke, deswegen sind wir hier. Und jetzt ist es natürlich leider so, dass hin und wieder Dinge passieren, die uns nicht so viel Spaß machen. Und dann gibt es viele Menschen, die halten sich da unglaublich lang daran fest. Du könntest dir aber auch einfach die Frage stellen, wenn gerade so ein Moment ist, wie will ich mich jetzt fühlen? Und schon alleine, wenn du diese Frage für dich beantwortest, und sagst, ich will mich jetzt in Frieden fühlen, ich will mich jetzt freudig fühlen, ich will mich liebevoll fühlen oder was auch immer für eine Antwort dort kommt, wirst du merken, dass schon rein durch die Beantwortung dieser Frage sich innerlich was verändert. Dass da ein Prozess schon beginnt, in dir zu wirken, einfach nur, weil du diese Frage beantwortest. Also super. Super schnell. Natürlich heißt es nicht, dass das alle deine Probleme für immer beseitigt. Denn du wirst nicht umhinkommen, immer wieder mal in deinen Verstand zu gehen. Weil ohne Verstand bezieht sich so schlecht ein PC oder ein Auto oder was auch immer. Eine Gabel. Aber ganz viele der Probleme, mit denen wir uns rumschlagen, sind ja nur gedachte Probleme. Und wenn du dir eben genau in dem Moment, wo du sagst, ja, jetzt geht es mir aber richtig schlecht, ich weiß gar nicht warum, ja okay, wie würde ich mich denn gern fühlen? Und schon bist du auf einem anderen Niveau unterwegs. Und das geht ganz leicht und ganz schnell. Und in dem Moment, wo du dann vielleicht einen richtig wohligen Zustand hast, sagt das Universum, oh, das gefällt dir, dann gebe ich dir noch ein bisschen mehr davon. So funktioniert es ja irgendwie.
Ja, das ist immer das, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf senden.
Genau, und ja. Diese Welt hat viele Ablenkungen kreiert. Wahnsinnig viele und die sind geschickt gemacht. Da gibt es ja Untersuchungen, da gibt es sogar Leute, die Social Media Konzerne aufgebaut haben, die sagen, ich warne die Menschen vor dem Benutz dieser Social Media Plattformen. Denn die sind so designed, dass sie die Menschen süchtig machen. Und viel in unserer Welt ist so designt, dass es die Menschen süchtig macht. Es geht mit einfachen Nahrungsbestandteilen wie Salz los und endet bei irgendwelchen synthetischen Drogen oder Fernsehen oder irgendwelche Medien oder. Und wovon hält es uns dann ab? Von der Beschäftigung mit uns. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum die letzten 4 Jahre als Menschen weltweit inhaftiert wurden. Man sollte, denke ich, den Begriff nennen, der dafür passt und nicht irgendwelche englischen Verschönerungen. Manche Menschen sich mit sich selber beschäftigen mussten und das nicht konnten und schwerste psychische Probleme bis hin zu Selbstmorde verübt haben. Weil wir ständig im Außen sind. Und ich glaube übrigens nicht, dass ich stundenlang meditieren muss am Tag, um das nicht zu sein. Ich muss nur immer wieder dran denken, oh, wo bin ich gerade? Okay, zurück. Zurück zur Mitte. Ich habe früher mal stundenlang meditiert und ich kann nicht sagen, dass ich da präsenter war wie heute.
Aber es kann ein Weg sein. Ich glaube, das ist für viele so ein Anfang, so sehe ich das. Also für mich war das auch so ein Anfang, so mich so ein bisschen mehr auf mich selbst zu fokussieren und nicht mehr so abgelenkt zu sein. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, so, also mir reichen eigentlich auch 10 Minuten oder 15 Minuten. Ich muss das nicht den halben Tag schon.
Ja, irgendjemand hat mal gesagt, die Momente sind wichtiger wie die Minuten. Und ich glaube, genau das ist es. Meditation ist jeder Moment, wo du wieder zurück in deine Mitte kommst. Und das kannst du beim Autofahren so gut machen wie beim Kochen oder beim Abwasch oder während du einen Marathon läufst. Da musst du nicht im Lotussitz da sitzen und irgendwelche Räucherstäbchen anzünden. Und ja, es kann man alles als Hilfsmittel nehmen. Aber es sind Hilfsmittel, es sind Krücken. Und wir wollen ja alle gehen und nicht hinken.
Ja, und dann kommt noch die Selbstverantwortung, ne? Weil das merkt man ja auch ganz schnell. Mir geht's richtig gut. Man kommt dann wieder irgend so was um die Ecke, so nach dem Motto, na dann gucken wir mal, wie stabil du bist. Dann wird man wieder so ein bisschen aus der Mitte rausgehauen und dann merke ich das erstmal gar nicht und dann, irgendwann fällt es mir auf und dann wandere ich wieder langsam so Richtung Mitte. Aber es ist ja, also ich merke es schon, dass da immer mal wieder so kleine Tests kommen, na, wie stabil stehst du?
Genau, du könntest sagen, es kommen kleine Tests oder es kommen Hinweise, was in dir noch nicht ganz im Frieden ist, im Reinen. Und ich finde ja das Wort, das du genannt hast, Selbstverantwortung, auch ganz spannend. Denn wenn ich mir nicht sicher bin, dass es irgendjemand anderen außer mir gibt und ich bin es nicht, dann ist die Frage, kann es denn eine andere Verantwortung als Selbstverantwortung überhaupt geben? Und selbst wenn es andere gibt, gibt es dann eine andere Verantwortung als Selbstverantwortung? Oder ist jeder grundsätzlich auf diesem Planeten nur und einziger und allein für sich selbst verantwortlich? Wir sagen ja, okay, dann gibt es aber da Schutzbefohlene, wie es so schön heißt, furchtbares Wort, finde ich. Kinder, alte Menschen, die unserer Pflege bedürfen und so weiter. Und ich bin ja kein Gegner davon, sich da zu kümmern. Aber die Verantwortung, wer hat die Verantwortung für diesen Menschen? Und wer erfährt die Antwort auf jegliches Handeln? Es ist immer dieser Mensch. Ob er ein Baby ist, ein Erwachsener oder ein Greis, der völlig dement ist. Er erfährt die Antwort auf das Handeln. Also hat die Verantwortung immer er selber. Ich bin in manchen Dingen mittlerweile ein bisschen provokant, weil ich mir denke, die spirituelle Szene badet auch so viel in so Sätzen und Floskeln, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Eines davon ist Karma. Und dann heißt, der hat schlechtes Karma auf sich geladen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Denn ich denke mal, wenn sich jetzt zwei Leute gegenüberstehen und der eine haut dem anderen eine runter, dann ist Ursache, der eine schlägt, Wirkung, der andere hat eine schmerzende Backe. Ende der Fahnenstange. Wenn jetzt der, der geschlagen hat, sich ein schlechtes Gewissen macht und sich nicht entschuldigt, sondern sich ein schlechtes Gewissen macht und sein Leben sabotiert, hat er neues Karma kreiert. Wenn der, dessen Wange schmerzt, sich denkt, ich wollte schon lang mal wissen, wie sich das anfühlt, jetzt weiß ich's, und sich umdreht und geht, dann kreiert er kein neues Karma. Wenn aber sagt, dieser Schweinehund schlägt mir einfach auf die Backe und dem zahle ich's heim, dann kreiert er neues Karma. Und so denke ich mir, wir müssen auch all diese scheinbaren Dinge, die wir zu wissen glauben, auch im spirituellen Sektor, hinterfragen. Ganz große Lehrer wie Yogananda oder Buddha sollen gesagt haben, glaube mir nichts, erforsche selber. Und darum bin ich auch immer ein bisschen amüsiert, wenn Menschen sich im Internet als Weisheitslehrer oder als erleuchteter Meister oder so geben, weil das ja so ein bisschen impliziert, ich sag dir, wie es geht. Hör mir zu, denn ich weiß es besser. Und damit bleibt man mal bei deinem Wort Selbstverantwortung. Schiebe ich es nach außen und sage, ja, dann macht der für mich. Und wir vermeiden es, Unterscheidungsvermögen zu entwickeln. Und wenn es einen Wunsch gibt, den ich an alle Menschen habe oder den ich für alle Menschen habe, dann sage ich, es wäre super, wenn alle Menschen Unterscheidungsvermögen hätten, um in jedem Moment ihres Lebens zu spüren, was das Richtige ist. Was ihnen gerade gut tut, ob die Begegnung, in der sie gerade sind, ihnen gut tut, ob das Seminar, das sie gerade zu besuchen planen, tatsächlich für sie ist und. Es gibt ja Millionen möglicher Handlungsoptionen. Und ich glaube, Unterscheidungsvermögen ist so eine Qualität, die ist richtig wertvoll.
Boah, wenn das jeder hätte. Ja. Ja, da kann jeder mal für sich anfangen und mal überlegen, so, ne? Wie treffe ich meine Entscheidungen? Fühle ich mich wirklich wohl damit oder mache ich das, weil das alle machen, weil man das gerade so macht, weil das vielleicht modern ist oder irgendjemand das von mir erwartet? Ja.
Genau, weil wenn ich es was anderes mache, sagen die Medien, ich bin wird in eine Schublade gesteckt oder. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, warum man Dinge macht. Nur die wenigsten Handlungen machen wir tatsächlich, weil wir das so wollen. Also ich sehe Millionen von Menschen an roten Ampeln stehen, nachts um drei, wo nichts kommt. Will ich das tatsächlich? Also ich mache es ja auch, weil ich mir denke, wenn jetzt da irgendwo ein Polizist hinterm Busch vorspringt, muss ich mit dem nicht diskutieren. Dann komme ich nämlich noch später nach Hause. Aber wollen tue ich es tatsächlich nicht. Ich schaue links, da kommt nichts. Ich schaue rechts, da kommt nichts. Warum fahre ich eigentlich nicht? Und das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Aber genau diese Dinge, wir haben uns daran gewöhnt, alles Mögliche zu tun, was andere von uns erwarten. Und da hilft es auch immer, in einer anderen Kultur zu sein. Wenn ich in Deutschland bin und an der Supermarktkasse stehe, spüre ich, meistens stehe ich so mit der linken Seite zur Schlange, spüre ich, wie von links so eine Welle kommt, so eine energetische Welle, die mich am besten schnellstmöglich aus diesem Supermarkt rausdrücken will. Wenn ich 3 Sekunden länger brauche, um Geld aus meinem Geldbeutel zu kramen. In den USA ist es völlig anders. Hält man ein cooles Schwätzchen. Jeder spricht mit jedem. Man packt ganz gelassen ein. Ich glaube, man ist auch nicht langsamer, nur ohne Hektik. Und man geht immer mit einem guten Gefühl raus. In Deutschland hast du ja das Gefühl, du bist eine Funktionseinheit. Du betrittst den Supermarkt, du bist Funktionseinheit Kunde. Das Ziel ist, dass du möglichst viel von deinem Geld dort lässt. In dem Moment, wo du die Kasse zur Kasse kommst, hofft man, dass das jetzt möglichst schnell abgewickelt wird und du die Räumlichkeiten wieder verlässt. Und wollen wir das tatsächlich? Wollen die Verkäufer beim Aldi das? Will ich als Kunde das? Also ich tatsächlich nicht. Ich würde das gerne in Ruhe machen. Ich weiß, dazu muss ich in den Bioladen gehen. Ja. Ich denke, wir müssen uns viel mehr bewusst werden, oder können uns, wir müssen doch mal gar nichts, wir können uns viel mehr bewusst werden, und zwar ständig, was wollen wir wirklich in dem Leben? Mhm. Ist es höher, weiter, schneller, das uns die Gesellschaft so die vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgedrückt hat? Wollen wir das tatsächlich? Ist es menschlich? Entspricht es unserem wahren Wesen, durch ein Leben zu hetzen und am Schluss zu sagen, aber ich hatte den größeren Ferrari wie mein Nachbar? Oder fahre ich nicht lieber Golf und sage, dafür hatte ich ein paar Wochenenden mehr frei? Um mich mit mir zu beschäftigen, der Schönheit der Natur, den liebevollen Menschen um mich herum, und davon gibt es ja immer noch eine ganze Menge.
Mhm.
Ja.
Ja, und ich glaube, da sind wir wirklich alle aufgerufen, mal genauer hinzuschauen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Positive an der C-Zeit, dass uns einfach nochmal gezeigt hat, so wie nehme ich mich wahr, wie nehme ich die Welt wahr, was möchte ich wirklich? Und ich glaube, da sind wir auch alle gerade aufgerufen, genauer hinzuschauen. Was erschaffe ich da? Was schöpfe ich? Wir schöpfen jeden Tag was ins Leben. Und möchte ich das wirklich? Weil ich kann ja nicht nachher sagen, ich wünsche mir was, und dann sage ich auch, ja Gott, jetzt ist es auch noch da. Wollte ich ja gar nicht. Also einfach mal, dass wir mal viel mehr wieder darauf achten oder achtsamer werden, was wir da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinsenden und was wir da erschaffen.
Ja, genau. Ja, wir bestimmen. Es gibt da ja manchmal so Memes im Internet, wo dann erkennbar ist, dass wenn die Menschen erkennen, dass sie die Masse sind, dass sich das ganze Spiel ändert. Und darum wird ja dieses Teile- und Herrsche-Spiel seit Jahrhunderten gespielt, damit die Menschen das nicht erkennen. Der Moslem gegen den Christ und Mann gegen Frau und Russland gegen Ukraine und die Deutschen gegen die Franzosen und die Sportarten, da gibt es immer ein Gegeneinander. Es gibt Kulturen, da gibt es das gar nicht. Die haben keine Sportart, wo man gegeneinander spielt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und wenn dann bei uns, ich habe auf Instagram neulich so ein Video gesehen, wie kurz vorm Ende eines Marathonlaufs eine Läuferin zusammenbricht und die Verfolgende hält an und richtet sie auf und die beiden gehen gemeinsam über die Ziellinie. Und das ist was ganz Besonderes in unserer Kultur. Aber wäre es nicht das Selbstverständliche? Ich habe als 18-, 19-Jähriger habe ich mal eine Meisterschaft gespielt und Samstag war Vorlauf, Sonntag war Endlauf und ich komme am Sonntag in die Halle und schaue mir nochmal so die Platzierungen an. Ich glaube, ich lag an Platz 2 und oder Platz 3, ich weiß es nicht mehr, ist egal. Und die haben mir ein paar Punkte zusätzlich zugeschrieben. Irgendjemand hat sich verrechnet und dann bin ich ins Wettkampfbüro gegangen und habe gesagt, Leute, das stimmt nicht. Das ist doch selbstverständlich. Das habe ich nicht erreicht, warum soll ich es mir zuschreiben? Und dann kam da der eben im Platz vor mir lag, ich war ganz dicht auf, kam dann zu mir und hat gesagt, ja, danke, dass du das gemacht hast. Sag ich, kein Thema, das ist doch selbstverständlich. Und ich glaube, wenn jeder so handeln würde, dass er sagt, ich mache das Menschliche, das Selbstverständliche, dann können die da oben erzählen, was sie wollen. Und wir sagen, tolle Idee, sind wir auch nicht dabei.
Ja.
Die Macht liegt bei den Menschen. Das hat man in den vergangenen 4 Jahren enorm deutlich gesehen. Man hat aber auch gesehen, dass es eine Einheit braucht. Weil es gab ja auch diese schwarz gekleideten Gestalten, die geglaubt haben, aus irgendwelchen Gründen, dass wenn sie bei den Mächtigen mitmachen, vielleicht irgendwie besser davon kommen. Bisher scheint es geklappt zu haben. Aber ob das nur lang gut geht, werden wir sehen. Ich vermute es eher nicht. Und so denke ich, ist eigentlich die einzige Option, die die Menschen haben, zu sagen, wir werden wieder menschlich. Wir hören auf, irgendwelchen Leuten zu folgen, die uns sagen, wie wir zu leben haben. Und vor allem in dieser Dimension, was wir auf unserer Welt auch sehen, ist dieser Giganto, wie heißt es, das Substantiv, also dass alles immer gigantischer, größer, riesiger wird. Das ist völlig unmenschlich. Eine Stadt mit 8 Millionen Einwohnern ist unmenschlich. Ein Dorf mit 250 ist menschlich. Da kennt man sich, da hilft man sich. Und klar, auch da gibt es merkwürdige Gestalten, die gibt es überall. Und doch, wir verbringen ja viel Zeit in Ostdeutschland, wenn wir in Deutschland sind. Und da ist dieser DDR-Spirit noch so ein bisschen mehr spürbar. Dieses Miteinander. Weil wenn ich keinen Ersatzteil für den Trabi bekommen habe, dann musste ich halt meinen Nachbarn fragen. Sonst ist mein Trabi die nächsten 15 Jahre nicht mehr gelaufen. Und so ist aus dieser Überflussgesellschaft ist eine Abtrennung entstanden. Und Carola und ich sagen oft, es gibt so viele Dinge, die braucht man eigentlich nur den kleinsten Teil des Jahres. Und jeder hat sie, statt dass 5 sagen, wir teilen uns da was. Und auch das ist menschlich zu sagen, ich teile mit anderen Menschen. In der Bibel steht, Jesus brach das Brot. Das ist doch so eine menschliche Sache, mit anderen zu teilen. Von dem Überfluss, den wir alle haben. Also wir in der ersten Welt definitiv. Mit anderen Menschen zu teilen. Aber das Spannende ist, ich habe ein befreundetes Ehepaar aus Delaware, die waren 15 Jahre mit dem Fahrrad unterwegs, von Portugal bis Russland, vom Nordkap bis Israel. Und Länder wie Schweden, da wurden sie eigentlich nie gefragt, was sie brauchen. Aber in armen Ländern, also Russland ist jetzt nicht unbedingt ein armes Land, aber es gibt arme Gegenden. In armen Gegenden war immer die erste Frage der Menschen, was braucht ihr? Und das ist menschlich zu sagen, was braucht der andere? Und kann ich da vielleicht was beitragen? Vielleicht kostet es mir noch gar nicht viel. Vielleicht bin ich sogar froh, was aus dem Haus zu haben und das endlich sinnvoll verwendet zu wissen, weil ich es seit 3 Jahren nicht berührt habe.
Ja, dieses Miteinander und das auch sehen, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Obwohl ich habe das Gefühl, das entsteht, weil hier so bei mir in der Gegend sich immer mehr so Kisten, wo dann drin steht, zu verschenken. Ne, das sind Sachen, die sind früher weggeschmissen worden und auch viel mehr so Verschenkbörsen. Also ich habe schon das Gefühl, da ist gerade so ein Umkehr drin.
Ja, bemerke ich tatsächlich auch, dass diese Bücherschränke, die es jetzt teilweise in Gemeinden gibt, wo man einfach alte Bücher reinstellt und sich andere rausnimmt und so, da entsteht was. Es sind erste kleine Pflänzchen am Wachsen. Ja, es ist tatsächlich ein Trend und dieser Trend könnte sich sehr schön auswachsen.
Ja. Ach, Stefan, ich danke dir sehr.
Sehr gerne.
Das war wieder eine sehr inspirierende Reise und ich hoffe, dass wir da ganz viele Menschen mitgenommen haben und dass wir da jeden aufrufen. Ich rufe mich da selbst gleich mit auf, einfach nochmal hinschauen, was schöpfe ich da so jeden Tag in mein Leben und will ich das wirklich? Und was macht mich glücklich? Also, ich finde, das sind eigentlich schon die wesentlichen Sachen, die wir uns morgens fragen sollten.
Genau, wie soll mein Tag heute ablaufen? Und es ist vielleicht die entscheidende Frage nicht, was soll passieren, sondern wie will ich mich fühlen? Und dann wird sich vielleicht das, was passiert, nach dem richten, wie ich mich dann fühle.
Ja. Oh, sehr schön. Ich danke dir sehr und ja, ich bin gespannt auf Rückmeldungen und ich freue mich auf alle, die wir da inspirieren konnten und können. Und lasst uns einfach mal teilhaben. Schreibt uns einfach mal, wie es euch geht, was ihr da so mitgenommen habt aus dem Gespräch und wie ihr euch ein bisschen besser kennenlernen wollt. In diesem
Ja,
Sinne,
vielen
viel
Dank auch von meiner
Spaß.
Seite.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.